Ich darf den Text lesen aus Römer 14, aus der Übersetzung von Wolfgang Einer. Nehmt aber den Schwachen im Glauben an, jedoch nicht zu Beurteilungen zweifelhafter Erwägungen. Der eine glaubt es ist erlaubt, alles zu essen. Der Schwache aber isst Gemüse. Der Essende schätze den nicht gering, der nicht isst, der Nichtessende aber richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Du, wer bist du, der du einen fremden Hausdiener richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber stehend gehalten werden, denn der Herr vermag ihn stehend zu halten. Denn der eine beurteilt vorziehend Tag vor Tag, der andere aber beurteilt jeden Tag gleich. Ein jeder werde in dem eigenen Denksinn völlig getragen. Der Beobachtende den Tag beobachtet ihn dem Herrn, und der Essende isst dem Herrn, denn er dankt Gott, und der Nichtessende isst dem Herrn, denn er dankt Gott. Denn keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Denn wenn wir leben dem Herrn. Wenn wir sterben dem Herrn. Daher, wenn wir leben und wenn wir sterben, wir sind des Herrn. Denn dazu starb Christus und lebt, dass er sowohl Gestorbene als auch Lebende beherrsche. Vers 14. Ich nehme wahr und bin überzeugt worden im Herrn Jesus, dass nichts gemein ist durch sich selber, außer dem, der etwas als gemein rechnet. Jenem ist es gemein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verderbe nicht mit deiner Speise jenen, für den Christus starb. Lasst daher euer Gutes nicht verlästert werden, denn die Regentschaft Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus, dient wie ein Sklave, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Demnach daher verfolgen wir das des Friedens und das der Erbauung. Vers 22. Du, den Glauben, den du hast, habe ihn für dich selber vor Gott. Glückselig der, der sich selber nicht richtet in dem, was er bewährt findet. Der aber, der zweifelnd urteilt, wenn er ist, der ist verurteilt worden, weil er nicht aus Glauben ist. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Verfehlung.
Ihr könnt euch erinnern an meinen ersten Wortdienst hier, wo ich gesagt habe, eigentlich ist das nicht so mein Thema. Gell? Ich spreche gerne über die Herrlichkeiten und alles, was wir besitzen und haben, um dann daraus zu schlussfolgern, dass wir uns bemühen, ordentlich zu leben. Und in dieser Freizeit ist das äußerst außergewöhnlich für mich, dass ich jetzt 4 Wortdienste über das Tun habe. Gell? Und daheim habe ich gedacht, das muss irgendeinen tieferen Sinn haben, denn der Herr macht nichts umsonst. Und ich muss euch sagen, ich habe für mich persönlich, wir haben ja schon einige Dinge hier auch behandelt, eine ganze Menge dabei gelernt. Ja, dass es hier und da notwendig ist, auch mal geistlicherweise über seinen Schatten zu springen. Karl Barth, von dem kannst du halten, was du willst, gell? Er hat sehr viel Gutes gesagt, ich habe ihn öfter auch schon zitiert. Manche mögen ihn nicht so gern, spielt aber keine Rolle. Er hat diesem Kapitel hier eine interessante Überschrift gegeben. Pass auf, er hat gesagt, ich zitiere, die Krise des freien Lebensversuches. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Die Krise des freien Lebensversuches. Ich versuche jetzt mal eine kleine Vorschau euch zu geben, aufgrund dessen, was wir auch eben gehört haben. Es geht also darum, in diesem Kapitel, dass wir den Schwachen annehmen, aber ohne Diskussion. Wir sprechen gleich drüber. Wir lernen in diesem Kapitel, dass einer alles ist, ein anderer ist nur Gemüse. Warum auch immer, vielleicht finden wir eine Antwort. Dann lernen wir, dass es kein Grund ist, sich gegenseitig jetzt zu verurteilen oder darüber überhaupt zu urteilen, warum er das macht. Jeder sei im eigenen Denken völlig getragen. Das ist die Voraussetzung. Bist du dir sicher, dass das, was du machst, für dich das Richtige ist? Ja, dann mach es. Keiner lebt sich selber, haben wir auch gehört, weil Christus die Lebenden und die Gestorbenen beherrscht. Und dann sagt uns Paulus hier noch im Vers 14, an sich gibt es nichts Gemeines. Gemein im Sinne von unrein oder eben nicht anwendbar für mich, sondern nur der eigene Glaube oder die eigene geistliche Rechnung, wir haben schon über das Rechnen gesprochen, machen es letztlich unrein. Und dann hören wir noch, dass wir Rücksicht nehmen sollen, aber wieder ein Aber, das hat Grenzen. Die Rücksicht hat auch Grenzen. Und jeder, der für sich selber glaubt und sicher ist, dass er das Richtige macht, muss sich nicht mehr rechtfertigen und auch nicht selber richten. Klingt wieder tröstlich. Ja? Denn alles, was aus Glauben ist, das war der letzte Vers, ist in Ordnung. Und alles, was nicht aus Glauben ist, aus meiner Überzeugung, die schriftgemäß sein sollte, das wäre dann Verfehlung. Ja, ich glaube schon, gell? Das ist nicht so einfach, solche Themen, so ganz praktische Dinge jetzt in biblischer Sicht zu behandeln und das Maß zu finden. Wie leicht sind wir geneigt, andere falsch zu beurteilen oder zu verurteilen oder sagen, ja, wie kann der sowas machen? Gell? Und ich denke auch, dieses Kapitel dient dazu mit, dass wir mehr Verständnis füreinander finden in den ungewöhnlichen Verhaltensweisen, die es doch unter uns gibt. Ich bin ja jemand, die mich kennen, wissen das, dass ich die Vielfalt in der Einheit liebe. Ich komme ja aus einer Sekte und dort ist Gleichmacherei angesagt. Das halte ich für falsch, sondern wir brauchen in dem Christus Vielfalt. In der Einheit, der Treue zu ihm natürlich. So, nochmal ganz kurz, es geht also hier darum, die Juden haben ihre Speisegesetze gehabt. Jetzt wurden die gläubig an Christus und jetzt heißt plötzlich, das spielt keine Rolle mehr, gell? Jetzt kannst du alles essen. Ich glaube nicht, dass die das so einfach machen konnten. Die Religion, aus der ich komme, da musste man sich des Blutes enthalten, und zwar sehr streng. Das kann man gerne machen, ist nichts dagegen einzuwenden. Ich bin heute noch dafür. Aber da gibt es auch Schattierungen. Und wenn man jetzt ein ganzes Leben lang so gelebt hat, und jetzt heißt es plötzlich, du kannst alles essen, mach das Götzenopferfleisch, dann könnte jemand, der mit dieser Vergangenheit gläubig geworden ist, dabei Schwierigkeiten haben. Da müssen wir das respektieren. Oder die Nationenleute, die zum Glauben kamen, die kannten ihre götzendienerischen Rituale. Da wurde eben dem Götze Fleisch geopfert. Und jetzt sagt der Paulus, doch, das macht gar nichts, gell, der Götze, bei dem du da warst, der hat überhaupt keine Macht, das Fleisch kannst du essen. Ja, da denkt jetzt der Nationenmensch, denkt jetzt, die Rituale, bin ich froh, dass ich die los habe, gell. Und jetzt sagt Paulus, das spielt gar keine Rolle. Merkst du, das sind zwei gegensätzliche Lager. Und die sollen jetzt zusammengebracht werden. Und offensichtlich, wenn wir den Text genau beachten, gab es auch Leute, die Vegetarismus vertreten haben. Der Schwache ist nur Gemüse. Ja, jetzt kannst du wieder sagen, hey, ihr Vegetarier, ihr seid alle zu schwach im Glauben, gell? Und das wäre völlig falsch. völlig falsch, wie uns das Kapitel hier 14 im Römerbrief lehrt. Also, um das zusammenzubringen, etwas zu harmonisieren, deswegen reden wir heute Abend darüber und ich versuche mein Bestes, den Rest macht der Herr, weil das eben auch für das Zusammenleben der Gemeinschaft notwendig ist, eine gewisse Toleranz zu haben, wenn es um Nebensächlichkeiten geht. Es geht hier nicht um Grundsätzliches, gell? Das müssen wir auch beachten. Ja, wir sind verpflichtet, wie wir auch morgen Vormittag nochmal hören werden, in Kapitel 15, zu folgendem. Paulus sagt in Kapitel 15, 1, wir aber die Vermögenden, die göttliche Dynamis in ihrem Leben verspüren und davon getragen sind, schulden die Schwächen der Unvermögenden zu fassen und nicht uns selbst zu gefallen. Und Vers 7, darum nehmt einander an, so wie auch der Christus euch angenommen hat, zur Herrlichkeit Gottes, darum geht es. Also, wir nehmen den Schwachen an, ja, aber hier Vers 1, nehmt aber den Schwachen im Glauben an, jedoch, macht Paulus wieder eine Einschränkung, nicht zur Beurteilung zweifelhafter Erwägungen. Also, wir nehmen den Schwachen an, aber führen jetzt keine Diskussion darüber, dass am Ende noch der Anführungszeichen Schwache uns vorwirft, dass wir Dinge tun, die gegen Gott sind. Also darüber diskutieren hat keinen Zweck, sondern wir sollten gegenseitig Verständnis entwickeln, weil auch, wenn ich an die Worte des Paulus an Timotheus denke, Entschuldigung, an Titus 3, Vers 9, wo er sagt, thürische Streitfragen aber und etliche andere Dinge, die er aufzählt, Zänkereien, die sollen wir vermeiden, weil das unnütz ist. Müssen wir jetzt streiten, ist Vegetarismus schlecht oder gut? Gell? Es gibt ja auch unter euch einige Vegetarier, so in Ordnung. Ich habe das auch schon mal ein Vierteljahr streng gemacht, aus Gesundheitsgründen. Müssen wir da diskutieren? Gell? Es ist schlimm, wäre es, wenn einer sagt, ich esse gar nichts mehr. Gell? Dann müssten wir schon was unternehmen, weil das geht nicht lange gut. Und die Wuppertaler Studienbibel, die hat hier zu diesen Versen zu Beginn von Römer 14 Folgendes geschrieben, ich zitiere, wenn diese Schwachen, in Anführungszeichen, aus dem, was ihre Schwachheit ist, eine notwendige Regel für alle und schließlich eine Bedingung des Heils machen, dann muss ihnen widerstanden werden. Merkst du was? Dann gilt nicht mehr Römer 14, Verständnis, Toleranz und so weiter, wie eben schon besprochen, sondern Kolosser 2 oder gar die ganze Schroffheit des Galaterbriefes. Und ich will Kolosser 2 der Fairness halber auch hier zitieren, weil die Wuppertaler Studienbibel darauf Bezug nimmt. Da heißt es in Kapitel 2, 20 und 21, wenn ihr mit Christus weg von den Elementen des Kosmos gestorben seid, was seid ihr dogmatisiert, als lebtet ihr noch in dem Kosmos? Sie sagen, du sollst nicht berühren, du sollst auch nicht kosten, du sollst auch nicht anfassen und so weiter. Und da sagt Wuppertaler, siehst du, das ist schon sklavische, dogmatische Religion. Das hat nichts mehr mit der Freiheit in Christus zu tun oder dem gegenseitigen Verständnis. Und deswegen sagt Paulus hier im Vers 2 ganz deutlich, der eine glaubt, es ist erlaubt, alles zu essen. Der Schwache aber ist Gemüse. Ich denke, er hat hier auf die extremen Vegetarier angesprochen, weil das haben wir ja heute, gibt es so missionarische Vegetarier, gell, oder missionarische Veganer, die dann uns missionieren wollen, die wir nochmal gelegentlich ein Stück Fleisch essen, wie schädlich das doch ist. Mag ja gelegentlich sogar stimmen, aber die Art und Weise, andere von meiner Lebensform überzeugen zu wollen, darum geht es. Jeder hat die Freiheit, vegetarisch zu leben oder Fleisch zu essen, wenn ich das ganze Kapitel recht verstanden habe. Und wir respektieren das gegenseitig. Wir gehen sogar so weit, dass wir den, der meint, dieses besondere Fleisch, auch als 1. Korinther 10, kann man das auch noch ablesen, nicht zu essen, dass wir das verstehen und sagen, okay, es ist alles in Ordnung, mach das so. Wenn du dir sicher bist, lebe so. Ist gut so, gell? Aber es muss eben dabei bleiben. Es darf jetzt nicht von der anderen Seite sozusagen der Vorwurf kommen, wir würden irgendein Gottesgesetz übertreten weil wir, die wir nicht Vegetarier sind, eben dabei bleiben. Und die Spitze ist ja, und das hatte ich eingangs auch erwähnt, das Problem mit dem Götzenopferfleisch. Und ich will mal zwei Verse lesen aus 1. Korinther 8, wo Paulus ja dieses Problem zwischen 8 und 10 auch nochmal erörtert im 1. Korintherbrief. Das war wohl für die Korinther ein Problem, weil sie eben im Götzentempel außen reingingen und dort auch geopfert wurde. Und dann wurde das Fleisch auf dem Fleischmarkt verkauft. Und der glaubende Götzendiener, der jetzt gläubiger Christ geworden ist, hat immer noch das Gefühl, der Götze hat Macht, weißt du? Und wenn der das Gefühl hat, der Götze hat Macht, dann ist die Macht auch noch in dem Fleisch und dann kann ich das Fleisch nicht essen. Und jetzt kommt Paulus und sagt, was daher das Essen des Götzen geopferten betrifft, nehmen wir wahr, dass es keinen Götzen in dem Kosmos gibt und dass kein Gott ist, außer nur einer. Also vergiss deine Götzenabhängigkeit. Jedoch ist diese Kenntnis, sagt er dann im Vers 7, 1. Korinther 8, 7, jedoch ist diese Kenntnis nicht in allen. Einige aber, die bis jetzt an Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzengeopfertes und ihr schwaches Gewissen wird verunreinigt. Merkst du was? Sobald du, der du glaubst, dass dieses Fleisch noch Macht hat durch den Götze, der dahinter steht, es essen tust, sündigst du eigentlich gegen deine eigene Überzeugung. Deswegen heißt es ja am Ende von dem Kapitel in Vers 23, was nicht als Glauben ist, ist Verfehlung. Weil wenn ich immer noch so ein bisschen dem Götze Macht gebe, dann muss ich die Finger davon lassen, völlig klar. Ist aber eigentlich verkehrt, weil der Götze hat keine Macht, sagt Paulus. Das bedeutet doch, dass die Götzen, die keine Macht haben, nur Macht haben, weil ich sie ihnen gebe. Also wenn ich persönlich überzeugt bin, der hat noch Macht, gebe ich ihm sozusagen unterbewusst die Macht und damit schade ich mir selbst. Also müssen wir doch den Schwachen, der hier schwach ist wegen dieser Sache, das gibt es ja auch noch auf anderen Gebieten, müssen wir helfen, ihm klarzumachen, dass diese Kraft, die er meint, die da wirkt, es gar nicht gibt. Und wenn er das verstanden hat oder das glauben kann, dann wird er wahrscheinlich auch das Fleisch essen oder das andere machen, was es noch alles gibt. Wir können jetzt den ganzen Abend über solche Beispiele reden. Das halte ich für verfehlt. Aber es geht ums Prinzip, gell? Also ich gebe euch trotzdem ein Beispiel. Wir haben früher unsere Sonntagsversammlung in einer Musikschule gemacht und wenn der Hauptsaal belegt war, sind wir in Nebenräume gegangen und in den Nebenräumen, da gab es auch ein Bastelzimmer für Kinder, also für die Musikschüler und die haben dann so Halloween-Masken und so ein Zeug da geschnitzt und gebastelt. Das sah alles furchtbar aus und das hing an den Wänden. Und meine Geschwister, gell, zumindest zwei oder drei davon, die hatten da fürchterliche Probleme, in diesem Raum jetzt unseren Gottesdienst zu machen. Das war aber die einzige Möglichkeit. Und da habe ich damals gesagt, das ist alles nur Pappmaché, gell? Das hat überhaupt keine Macht, es sei denn, ihr gebt dem Macht. Und wenn hier wirklich ein Dämon im Raum wäre, und wir kommen hier rein als Glieder am Leibe des Christus, was meinst du, was da passiert? Dann hörst du seinem Schlüsselloch nur noch pfeifen, so schnell ist er weg. Gell? Und ja, das hat ihn dann getröstet und wir haben dann mehrmals in dem Raum auch unseren Gottesdienst gemacht. Verstehst du, wenn ich dieser Maske da die Gewalt gebe über mich, das ist doch mein Problem. Ich muss sagen, du bist nur Pappe, Styropor oder was weiß ich, gell? Oder Kürbis. Und das ist das Problem, was auch Paulus hier anspricht. Dem Schwachen fehlt der Glaube, dem Schwachen fehlt das Vertrauen in die Kraft des Christus, dass er hier Dingen Macht gibt, die eigentlich keine Macht haben. Und er macht Sachen unrein, die Gott als rein ansieht oder gereinigt hat. Denk an Petrus, als der in Joppe, heute Jaffa, bei Simon da auf dem Dach saß. Und Gott ihm dieses Tuch mit den unreinen Tieren gibt, vom Himmel kommt das, gell? Und Gott sagt dann, jetzt iss. Ja, ein Jude, gell? Israelit, unreine Tiere essen. Petrus war doch gläubig, gell? Der hätte schon längst wissen müssen, dass das nichts zu sagen hat mehr. Nein, er war mit Haut und Haaren ein Jude, hat, ein Israelit, ein Jude, hat gewusst, dass das nicht zu essen ist. Und jetzt sagt Gott zu ihm: Wie kannst du dir erlauben, das als unrein zu bezeichnen, was ich gereinigt habe? Euer Bild auf die Nationen und seinen Predigtdienst dann. Und das ist für mich das Beispiel, auch für uns, alles. 1. Timotheus 4, 4 und 5. Jedes Geschöpf Gottes ist ideal. Auch die Schnecke und die Schlange und die Froschschenkel oder was weiß ich. Oder die Insekten, die im Urwald von den Einwohnern lebend gegessen werden. Guck dich um in der Welt, was alles gegessen wird. Wenn es nur ums Essen geht. Jedes Geschöpf Gottes ist ideal und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genommen wird. Nicht einfach reinfressen, Entschuldigung, gell? Sondern wir danken dafür, denn es ist geheiligt durch Gottes Wort und das fürbittende Eintreten. Bei uns im Hauskreis ist ein Bruder, der hat früher Hilfslieferungen gemacht nach Rumänien und dieser Länder da, die du auch kennst, gell? Und die waren unterwegs mit dem LKW immer zu zweit und dann hatten die irgendwann. Die haben ihre Brote mitgenommen und irgendwann in der Taiga da, ohne, wo es weit und breit nichts gab, wollten sie dann essen und da war das Brot verschimmelt. Und da hat mein Bruder gesagt, der ist so treu, gell, hat er gesagt, komm, wir beten jetzt da drüber und dann tut uns der Schimmel überhaupt nichts. Das haben sie auch gemacht, er lebt heute noch. Gell. Und daran siehst du, ja, das kann man natürlich jetzt auch übertreiben, gell. Langer Magenschluss, du kannst auch Gift trinken, das tut dir nichts, das wäre jetzt ein extra Thema. Aber das Prinzip stimmt, gell? Wenn es mit Dank genommen ist. Ich kenne einen gläubigen Physiker, der sagt, Doktor, was weiß ich auf wie viel Gebieten, der sagt, alleine wenn du ein Glas Wasser in die Hand nimmst und das im Namen Jesu segnest, verändert sich die Struktur des Wassers, das ist nachweisbar, messbar, gell? Und diese Gewalt, die dahinter steckt, hinter unserem Glauben, Verbindung mit Christus, die sollten wir kennen. Und wenn wir das glauben dürfen, dann ist, wie Paulus sagt, für uns alles rein. Dann muss ich nichts als verwerflich angucken. Es gibt Gesundheitsregeln, gell? Ich habe ein bisschen Gicht und sowas, da werde ich mich hüten, Dinge zu essen, die das fördern. Das ist ja was anderes. Aber wenn ich aus meinem Glauben heraus, aus meiner in Anführungszeichen falschen Einstellung, dann zu den Leuten gehöre, von denen Paulus im Kolosserbrief ja schreibt, ich habe einen Teil schon vorgelesen, berühre nicht, koste nicht, fass nicht an, da sagt er dann noch was anderes anschließend, in den Versen 22, 23 von Kolosser 2, da sagt er, was doch alles hinein in Verderben durch den Verbrauch bestimmt ist. Was meinst du, wie das Stück Wurst oder das Stück Fleisch morgen früh aussieht, wenn das dich verlässt? Gell? Und es ist zum Verderben bestimmt. Ja, genauso steht es auch hier. Gell? Da habe ich was anderes gelesen. Und welches scheinbar ein Wort der Weisheit haben, in der eigenwilligen Gottesverehrung und Demut und im Nichtverschonen des Leibes, was nicht von irgendeinem Wert ist, sondern zur Befriedigung des Fleisches dient. Selbstsucht, Selbstbestätigung, wie auch immer. Gell? Und dann auch andere bevormunden und sagen, ja, isst das nicht, fass das nicht an, mach dieses nicht. Aber es gilt auch, Römer 14, Vers 3, der Essende schätze den nicht gering, der nicht isst. Und der Nicht-Essende aber richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Jetzt sind wir wieder bei der Verständigung, beim gegenseitigen Verständnis. Positive Toleranz. Gell? Negative Toleranz mag ich auch nicht. Man kann nicht alles tolerieren. Aber hier die auf dem Glauben gegründete positive Toleranz, um die geht es, das Miteinander. Akzeptiert doch endlich, ich sage das jetzt zu uns allen, gell? Akzeptiert doch endlich die Unterschiede unter euch. Lasst das doch zu. Der eine macht was, wo ich sagen würde, nie im Leben käme ich auf die Idee. Gell? Es geht nicht um grundsätzliche Dinge, Hurerei, Ehebruch etc. Es gibt genug Graubereiche. Gell? Ich denke mal, als ich ganz neu in eure Kreise kam, gell, vor 25, 30 Jahren, habe ich gemerkt, im Westerwald, die tun nach dem Essen, machen sie sich eine Zigarre an, gell? Da habe ich gedacht, wie geht denn das? Und haben sich aufgeregt, dass die Pietisten im Süden Wein trinken, gell? Ja. Und ich war damals in Blaukreuzheim, gell? Da habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los, gell? Rauchen tue ich auch nicht, das mag ich überhaupt nicht, gell? Das verstehe ich heute auch noch nicht so ganz, aber ja, was soll's, gell? Ich habe einen lieben Bruder, der sagt, nach dem Essen ein Zigarillo, das ist ideal, gell? Und da sage ich, okay, wenn dir das so sehr gefällt, dann mach es, gell? Ja, aber nicht, wenn ich dabei bin. Ich mag den Gestank nicht, gell? Also daran siehst du die Unterschiede. Das sind beides Leibesglieder des Christus und die nehmen alles ernst und sind treu, aber sie verstehen nicht, dass der andere anders lebt. Da müssen wir ein Stück weit von wegkommen. Wir müssen, wenn es nicht um grundsätzliche Dinge geht, uns gegenseitig achten, nicht geringschätzen, nicht bevormunden, nicht verurteilen. Gell? Darum geht es hier. Gegenseitige Achtung. Und deswegen, damit hängt ja auch zusammen, dass wir einander nicht richten, dann darauf hin und Urteile sprechen wegen Speise oder wegen Tagen oder sonst irgendwas. Und wenn es um Tage geht, da könnte ich auch mich pausenlos aufregen über meine Geschwister, wie fleißig sie die Geburt Jesu zu Weihnachten feiern, obwohl das damit nichts zu tun hat. Gell? Und ich komme mir manchmal vor wie Don Quixote. Ja, oder mit der Auferstehung, als wäre Jesus freitags gestorben und sonntags auferstanden. Das passt doch nicht zusammen, gell? Guckt in eure Bibel, das stimmt nicht. Aber okay, seit 25 Jahren komme ich mit euch friedlich aus, gell? Oder hatte irgendjemand ein Problem mit mir, weil ich das anders sehe? Hebt die Hand jetzt. Nein, gut, also, geh doch, gell? Geh doch. Und deswegen sollten wir uns einander annehmen, sagt Paulus hier. Einander annehmen, weil auch Gott uns angenommen hat. Mit deiner Ansicht und mit meiner Ansicht, gell? Wir sind gleichwertig in Christus. Nehmt euch einander an und lasst diese Diskutiererei. Gehe ich damit missionieren mit meiner Ansicht? Ja, hat da irgendeiner ein Problem mit mir? Dass ich ständig auf euch rumhacke, sieh endlich ein, dass ich recht habe. Das wäre schrecklich. Gell? Dann hätte Daniel gesagt, das nächste Mal predigst du anders. Gell? Wie ist denn das mit Recht? Gell? Gut, im Vers 4, dann haben wir angefangen, halt, gell? Ist ja schrecklich. So, im Vers 4 sagt Paulus dann, du, wer bist du, der du einen fremden Hausdiener richtest? Er steht und fällt dem eigenen Herrn, er wird aber stehend gehalten werden, denn der Herr vermag ihn stehend zu halten. Jedes Haus hat seine Hausordnung. Und wenn ich in einem Haus lebe, in einer bestimmten Hausordnung, habe ich als Fremder das zu respektieren. Es gibt Leute, wenn denen muss, muss die Schuhe ausziehen. Ich meine nicht die Mohammedaner, gell, sondern unsere Brüder, weil sie meinen, der Straßendreck gehört nicht in die Wohnung. Ja, das respektiere ich. Gell. Vor allem, wenn die Hausschuhe passen. Gell. Ich habe Größe 48, das ist manchmal schwierig. Gell. Aber es gibt auch Hausordnungen, wo du mit den Schuhen ins Wohnzimmer durfst. Gell. Das interessiert gar niemanden. Ja, ist nur ein Beispiel. Also hier geht es darum, wir haben nicht das Recht, andere zu richten aufgrund ihrer Einstellung und ihrer Auslegung, ihrem Verständnis der Schrift des gleichen Herrn. Gell? Für sie hat die Hausordnung einen anderen Touch, einen anderen Geschmack. Sie hat ein anderes Empfinden für die gleichen Anordnungen der Schrift unter Umständen. Wozu brauchen wir denn den Heiligen Geist, der dir aus deiner Bibel erklärt, wie du dich gemäß diesen Worten zu verhalten hast und mir erklärt er mit denselben Worten was anderes? Gibt es auch Beispiele dafür? Lass das doch zu. Es gibt Geschwister, die machen Dinge, wie schon erwähnt, wo ich sage, nee, das mache ich nicht, gell, ist in Ordnung und umgedreht dasselbe. Lasst das doch zu, seid mal so geistlich positiv tolerant im Sinne der Schrift. Wenn allerdings jemand sklavisch einer Regel unterliegt, ist das was anderes. Paulus schreibt an die Galater, Kapitel 4, Vers 9 und 10, wie wendet ihr euch nochmals zu den schwachen und armen Elementen zurück, denen ihr nochmals von neuem wie Sklaven dienen wollt? Ihr passt auf Tage und Monate und Fristen und Jahre auf und so weiter. Hier ging es um das Gesetz, vor allem das Mosaische-Gesetz. Sie wollten ja zurück zum Gesetz. Das heißt, die Regeln sind nicht mal falsch. Wenn du einer bist, der meint, für dich ist das wichtig, das so zu machen, dann mach es aber nicht, weil du dich sklavisch gebunden fühlst an deine Vergangenheit, sondern weil du jetzt mit deiner neuen Überzeugung das trotzdem für wichtig erachtest, dann ist das doch in Ordnung. Daher richte euch niemand in Folge von Speise oder in Folge eines Trankes, schreibt Paulus an die Kolosser, oder in Bezug auf ein Fest, ein Sabbat, die Schatten der künftigen Dinge sind. Ja, jeder hat seinen eigenen inneren, von Gott geschenkten Beurteilungsmaßstab, der natürlich schriftgemäß sein muss, aber da gibt es eben Differenzen im Verständnis. Da gibt es Dinge, die der Geist dir anders sagt, als er mir das sagt. Und deswegen müssen wir einander verstehen, versuchen zu verstehen und nicht gegenseitig Vorschriften zu machen oder zu verurteilen. Denn, Vers 7, keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Wir haben es vorhin schon mal gehört. Warum? Wir sind Tempel des lebenden Gottes. 1. Korinther 6. Wir gehören uns nicht selbst. Wir leben nicht mehr selbst. Es gibt eine schöne Stelle, Galater 2, Vers 20, die kannst du herrlich rumdrehen im Sinne der Gegner des Apostels Paulus, die ihm das Wort im Mund rumgedreht haben. Ich lese euch den Vers vor, Galater 2, Vers 20. Das ist ein lecker Bissen für Gnostiker, gell? Und nicht für Treue in Christus, sondern für Gnostiker, die sagen: Ja, ich steh's doch, kannst machen, was du willst. Gell? Also Galater 2, Vers 20: Nicht mehr lebe ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch lebe, in dem Fleisch, mit dem wir heute alle hier sind, lebe ich im Glauben. Welchem Glauben? Dem des Sohnes Gottes, Genitivkonstruktion, der mich liebt und sich selbst für mich daneben gegeben hat. Ja, und jetzt sagt der Gnostiker: Ach, prima, gell? Also, wenn ich was falsch mache, macht das Christus mit mir zusammen und dann ist das in Ordnung. Ja, gibt es so Leute. Kannst mir glauben, ich kenne welche. Und genau das ist falsch. Genau das ist falsch. Wer das gnostisch missbraucht, Gnosis heißt mit dem Kopf wissen und dann entsprechend handeln, ohne den Geist der Sache zu erkennen. Wer also das so macht, ja, der gehört sowieso nicht dazu. Aus meiner Sicht, bitte, wir können darüber diskutieren, gell? Aber wir sollen ja nicht diskutieren. Wenn jemand Gottes Anweisungen missbraucht, aus der Gnosis heraus, und das ist dem Paulus so öfter passiert, Petrus sagt, die verstehen ihn nicht und drehen die Worte um, dann ist das sowieso niemand, der zum Leib des Christus gehört. Die, die dazugehören, werden das nicht machen, zumindest nicht bewusst. Und wenn es unbewusst geschieht, müssen wir darüber reden. Nämlich sei es, ob wir wachen, sei es, ob wir schlafen, wir leben gleichzeitig zusammen mit ihm. 1. Thessalonicher 5, Vers 10. Das war das Erste, was Paulus gepredigt hat. Das war die erste Versammlung, die er gegründet hat. Und denen sagt er schon: Egal wie du beschaffen bist, wir sind immer gleichzeitig zusammen mit Christus, mit ihm zusammen. Er beherrscht die Lebenden und die Gestorbenen, erfahren wir hier aus Römer 14, Vers 9. Und weil das so ist, haben wir keinen Grund, unseren Bruder zu verurteilen, der gewisse Dinge anders sieht als wir, wenn es, ich sage es jetzt weltlich, menschlich, in der Toleranz des Wortes Gottes liegt. Und was noch wichtig ist, die Beherrschung der Lebenden durch den Christus hat ja eine Dimension erfahren. Also Epheser 1, 19 und 20 ist das ersichtlich, dass jetzt seit seiner Auferstehung und Erhöhung alle vier Gotteskräfte in den Glaubenden zur Wirkung gekommen sind. Ist uns das bewusst? Er spricht davon, dass wir, Paulus betet ja mehrfach und in Epheser Kapitel 1 ist eins seiner Gebete. Und da sagt er betet zu Gott, dass wir endlich begreifen, dass wir endlich wahrnehmen sollen, welches die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist, seiner Dynamis hinein in uns. Die Glaubenden. Und jetzt kommen die anderen Kräfte. Gemäß der Innenwirkung der Energie, der Haltekraft, Gradus, seiner Stärke ist Kühs, welche er innen wirkt in dem Christus, ihn aus den Gestorbenen erweckend. Dieselbe Kraft, die Christus aus den Gestorbenen herausgeholt hat, ist in den Glaubenden. Und jetzt regen wir uns auf, gell, weil der da im Westerwald ein Zigarillo raucht und der hier bei euch einen Wein trinkt. Gell. Hier kann man ja sogar Wein kaufen. In Blaukreuzheim kriegst du da nichts. Das ist eine ganz trockene Gesellschaft, weil die davon überzeugt sind. Ist in Ordnung, völlig in Ordnung. Verständnis, gell, wissen warum. Da werden Alkoholiker betreut. Blaukreuz ist euch ja bekannt. Gell. Und hat das seinen Platz, völlig klar, keine Frage. Und von daher dürfen wir das akzeptieren. Und wenn hier Paulus auch noch sagt, er beherrscht nicht nur die Lebenden Jesus, sondern auch noch die Gestorbenen. Ja, was schließen wir denn daraus? Hat nicht als Johannes die Enthüllung schrieb, meistens Offenbarung genannt, die Enthüllung schrieb, er hat den Herrn gesehen und er redet mit ihm, Enthüllung 1,18, und sagt zu Johannes, siehe, ich war ein Gestorbener, jetzt bin ich ein Lebender und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich entscheide, wer da rein und raus geht. Ja, ist das toll, gell? Müssen wir uns jetzt Sorgen machen um Gestorbene oder dass wir vielleicht sterben? Nein, er ist der Richter aller, ihm leben alle. Kannst du Verse über Verse finden im Neuen Testament, wo das deutlich gemacht wird. Also, es gibt keinen Grund, sich aufzuregen über unseren Bruder, weil er was macht, was uns nicht gefällt, wenn es in der Toleranzbereich der Schrift liegt, noch einmal. Und deswegen im Vers 14 der Hinweis, ich nehme wahr und bin überzeugt worden im Herrn Jesus, dass nichts gemein ist durch sich selber, außer dem, der etwas als gemein rechnet, dem ist es gemein. Wir haben über das biblische Rechnen ja schon gesprochen. Mit Fakten argumentieren, die Gott vorgesetzt hat. Also wenn jemand damit rechnet, dass etwas gemein ist, aus seiner falschen Sicht der Schrift heraus, dann ist es für ihn auch gemein. Deswegen gilt der letzte Vers im Kapitel. Wenn du so einer bist, dann mach es nicht, weil dann wäre es Sünde oder Verfehlung. Aber von sich aus ist nichts selber gemein. Paulus schreibt in Timotheus, 1. Timotheus 4, 3 bis 5, sie verbieten zu heiraten und lehren von Speisen Abstand zu haben, welche Gott erschaffen hat zur Aufnahme mit Dank für die, die glauben und die Wahrheit erkannt haben. Da jedes Geschöpf Gottes ideal ist und nichts ist verwerflich, das haben wir schon mal gehört, wenn es mit Dank genommen wird. Also Vorsicht, gell? Und das Rechnen ist wichtig. Das heißt, wie rechne ich? Ich muss rechnen, logizomai im Griechischen, das heißt mit Fakten, der Logos ist ja auch die Rechnung, nicht nur das Wort, mit Fakten rechnen, die Gott mir vorgegeben hat. Dem Reinen, sagt er nachher im Vers 20, dem ist alles rein. Ja, alles, kannst alles essen, Gott hat alles geschaffen, gell? Und dem ist alles rein. Aber der andere, der rechnet, wie schon besprochen, dass da vielleicht ein Götze oder ein falscher Gott dahinter stehen könnte, der rechnet mit falschen Fakten, weil Gott gesagt hat, Götzen haben keine Macht. Da stimmt an seiner Rechnung was nicht. Wenn du eine Rechenaufgabe kriegst und die Faktoren sind verkehrt, ist auch das Ergebnis verkehrt. Man kann natürlich auch mit richtigen Faktoren falsch rechnen, gell? Habe ich in der Schule auch gemacht. Aber hier geht es ja um geistliche Dinge. Das heißt, ich muss wissen, welche grundsätzlichen Dinge hat Gott mir vorgegeben in seinem Wort, die gelten jetzt für meine Rechnung. Und meine Angst vor Geistern und Götzen, wenn ich in Christus bin, ist kein Rechenfaktor. Den hat mir Gott nicht vorgegeben. Ich muss da keine Angst haben. Deswegen halte ich für Leibesglieder des Christus eine Predigt über Vorsicht oder Furcht vor Dämonen als verfehlt. Das ist für Leute im Glaubensanfang vielleicht wichtig oder für solche, die noch nicht im Glauben stehen. Aber für den, der mit voller Überzeugung und Gewissheit ein Teil des Christusleibes ist, gibt es dafür keinen Grund. Hat ein Bruder zu mir gesagt, als ich das gepredigt habe vor einigen Jahren, Ja, dann bin ich ein Ungläubiger, weil ich habe ständig dämonische Anfechtungen. Und da haben wir ein langes Gespräch gehabt, ein sehr langes. Und das Ergebnis war dann, dass es offensichtlich eine psychische Belastung gab in seinem Leben, die mit Dämonismus gar nichts zu tun hat. Und ich war vor einem Vierteljahr wieder in der Versammlung und hat er gestrahlt und gesagt, danke, gell. Es war genau so, es hat mit dem Diabolus gar nichts zu tun gehabt. Also wir müssen aufpassen, das zu unterscheiden. Deswegen stimmt es immer noch, wenn du in Christus bist, hast du mit Dämonismus oder mit falschen Göttern nichts zu tun, die tun dir nichts. Und wenn jemand sagt, das Fleisch hat beim Götze gelegen, ja und? Ruf mich ein Bruder an, abends um 11 Uhr an und sagt, der Herr hat mir heute Nacht gesagt, du dürfst diese Pillen da nicht nehmen. Ich sage euch jetzt nicht was, gell? Pillen, also Medikament, Nahrungsergänzung, weil die Firma, die das herstellt, pendelt dann drüber. Da habe ich zu dem gesagt, ist dein Doktor gläubig? Nee. Ja, und die Pillen, die er dir verschreibt, weißt genau, wo die herkommen? Nee. So, und? Nimmst du aber trotzdem? Ja. Ja, und, sag ich, wenn da jemand über die Pillen pendelt, die ich da jetzt nehme, ist mir doch völlig egal. Ich gebe da dem Pendel keine Macht. Wenn du allerdings dem Pendel Macht gibst, dann lass die Finger davon. Das ist genau das, worum es hier geht. Gell? Geben wir dem Macht, dem Geist, den es vielleicht gar nicht gibt, dann lass die Finger davon. Wenn nicht, ist das völlig egal. Wenn allerdings das meine Frau wäre und wir gleich am Tisch sitze und die hätte jetzt Bedenken dabei, dann würde ich die Pillen eben nicht nehmen. Gell? Also ich esse mal im Büro, da sehen die das nicht, weil das ist im ersten Stock. Gell? Ja. Ah. Ja, ihr lacht jetzt, das ist so, gell? Also, wir haben doch hier gelernt, Rücksicht zu nehmen. Weil du sonst, wenn du dagegen handelst, Vers 15 sind wir jetzt, gemäß der Liebe Gottes, wenn du dagegen handelst, verdirbst du deinen Bruder, für den auch Christus gestorben ist. Versteht ihr? Also, das ist immer eine Ermessensfrage. Da gibt es auch keine Grundsatzregel für jeden Fall. Und da kann es auch mal Probleme geben, ist mir völlig klar. Es geht hier ums Grundsätzliche. Also wir wandeln in der Liebe, so wie auch Christus uns liebt und sich für sich selber daneben gegeben hat oder hingegeben hat. Und das gilt für beide, für den Zweifler und für den, der nicht zweifelt. Und jetzt müssen wir uns zusammenraufen auf christlicher, geistlicher Grundlage. Um nicht jetzt den anderen, den Schwachen zu verderben oder den Starken zu bevormunden oder zu richten, wie eben schon besprochen. Also, und deswegen sagt der Vers 16 ja hier ganz deutlich: Lasst daher euer Gutes nicht verlästert werden. Was ist denn das Gute? Nämlich das Gute bei dem einen, der die Freiheit hat, alles zu essen und zu trinken, was ihm für richtig erscheint, dass er diese Freiheit nicht missbraucht. Und der andere, dass er sein Gutes ist, dass er jetzt für sich persönlich eine Entscheidung getroffen hat, aber den, der anders entschieden hat, nicht richten darf. Beide haben was Gutes, gell? Wenn sie doch zusammenfinden würden und würden sagen, wir respektieren die Sicht des anderen, dann wäre das Gute auch noch zur Vollendung gekommen. An jeglicher, sagt Paulus an die Galater 6, nachdem er ihnen den Kopf gewaschen hat, im Kapitel 6, Vers 4, an jeglicher aber prüfe sein eigenes Gewirktes und dann wird er an sich allein Ruhm haben und nicht an dem des anderen. Was interessieren uns die anderen? Im Sinne von, ja, die essen nur Gemüse, gell? Die essen nur Fleisch. Lass sie doch machen. Wir haben da nichts dran zu urteilen, sondern das macht der für sich. Er hat für sich geprüft, ich esse nur Gemüse oder ich esse kein Götzenopferfleisch oder ich nehme Homöopathie, was der andere nicht macht. Wo ist das Problem? Das Problem gibt es nur, wenn du missionarisch deine Meinung dem anderen aufdrücken willst. Und da sind wir wieder bei sektiererischen Bestrebungen. Das ist falsch. Genau das tut hier Paulus verurteilen. Denn er sagt im Vers 17, die Regentschaft Gottes ist nicht Essen und Trinken. Wenn wir in der Vollendung sind, gell, wie viel Schnitzel gibt es da noch oder wie viele Kohlköpfe. Also, ich habe mal vor vielen Jahren bei Leuten in der Wohnung gesessen, die hatten einen Zeugen Jehovas eingeladen und der nicht wusste, dass ich einer war, gell? Sonst wäre der gar nicht gekommen. Und da haben die gemeint, ich könnte den jetzt überzeugen für irgendwas. Es war ein nettes Gespräch, das war es aber auch. Und dann sagt er doch glatt zu uns, er möchte hier auf der Erde leben, im Paradies, was es ja dann gibt, nach ihrer Meinung, weil er gerne Schnitzel isst und Cognac trinkt. Gell? Ich vergesse das in meinem ganzen Leben nicht. Meine Frau war dabei, gell? Ich muss gerade lachen. Das war ihm wichtig. Gell? Er will hier bleiben wegen dem Schnitzel und dem Cognac. Meine, in der Regentschaft Gottes brauche ich dann noch einen Schnitzel und Cognac. Gell? Cognac ist eh gesundheitsschädliches Gift. Du kannst ihn auch trotzdem trinken. Gell? Also ich habe nichts dagegen. Aber da siehst du, wie das menschliche Empfinden hineinreicht und das Glaubensleben und das Glaubensleben verändert wird. Regentschaft Gottes, was ist denn das? Was ist denn Regentschaft Gottes? Im Psalm 145, 13 wird uns gesagt, Gott regiert über alle Äonen, auch über den, der jetzt verpachtet ist an den Diabolos. Gell? Gott regiert immer. Was hat diese Regentschaft der gesamten Heilsgeschichte mit unseren Essgewohnheiten zu tun? Das ist doch lächerlich. Gell? Und an Timotheus heißt es, es ist eine aufhimmlische Regentschaft oder die Regentschaft der Himmel, also das Königreich der Himmel oder Reich der Himmel, wie es immer genannt wird. Was für mich ein bisschen ja, missverständlich ist, die Regentschaft der Himmel ist der Bestandteil der Regentschaft Gottes. Das gehört auch zusammen. Gott regiert alle Nationen. Er gibt noch eine schöne Stelle, gell? Auch wenn ich heute Abend hier riskiere, dass ich nicht mehr eingeladen werde. Gell? Daniel lacht, ist noch alles gut. Also, Jesus redet mit den Pharisäern und da sagt er zu denen, ja, die Regentschaft Gottes, da steht meist das Königreich Gottes oder das Reich Gottes. Die Regentschaft Gottes ist nicht hier oder dort. Nein, die ist inwendig in euch. Die meisten Bibeln schreiben in eure Mitte, weil Jesus da stand. Moment, da gibt es ein Wort, das heißt Endos, das gebraucht das Neue Testament nur zweimal. Einmal, als Jesus sagt, ihr reinigt das Äußere des Bechers, das Inwendige bleibt dreckig, gell? Und genau das Wort sagt hier Jesus zu den Pharisäern. Die Regentschaft ist inwendig in euch. Sagen sie als Brüder zu mir, das kann gar nicht sein, das waren noch Pharisäer. Gell? Ja, Moment, Paulus sagt im 1. Korinther 12, Vers 6, Gott ist der Innenwirkende, alles in allen, auch in den Pharisäern, auch in unserer Regierung. Gott wirkt alles in allen. Seine Regentschaft, seine Herrschaft durchzieht alles. Und wenn ich die Quantenphysik noch dazu nehme, seit wir wissen, wie die Quantenphysik uns aufgeklärt hat, obwohl wir das gar nicht nötig hatten, wir wussten das schon vorher, aber die Quantenphysik uns gesagt hat, es ist alles eine Informationsfrage, gell? Alles ist mit Informationen von außerhalb gesteuert. Und ich sage ja manchmal, wenn du schnell genug und klein genug wärst, kannst du auch durch die Wand gehen. Es gibt keine Materie, ist auch so ein quantenphysischer Spruch, gell? Das können die gut begründen. Es gibt keine Materie, es ist alles Geist und Information. Und wenn ich das weiß, dann ist die Regentschaft Gottes überall. Er regiert überall. Im Hiob steht schon: ziehst du deinen Geist zurück, verscheidet alles Fleisch. Und wenn ich weiß, was Regentschaft Gottes ist, merkst du was? Da spielt plötzlich Essen und Trinken gar keine Rolle mehr. Wir haben mal einen Quantenphysiker-Vortrag gehört, da vergisst du das Abendessen. Ja? Und da siehst du, wie groß das alles ist und wie wunderbar. Und deshalb, Essen und Trinken macht uns weder besser vor Gott noch schlechter. Das spielt überhaupt keine Rolle. Lasst euch nicht irreführen. Ja? Diese Grundsätze, die wir hier in Römer 14 finden, sind ganz wichtig für dieses ausgeglichene geistliche Leben einer Gemeinde. Ich komme noch kurz zu den letzten beiden Versen, 22 und 23. Du, sagt Paulus hier, du, den Glauben, den du hast, habe ihn für dich selber vor Gott. Glückselig, der sich selber nicht richtet in dem, was er bewährt findet. Ja, der Starke muss sich nicht vor dem Schwachen profilieren. Der Starke muss nicht den Schwachen überreden. Der Schwache muss nicht den Starken verurteilen im Sinne des Kapitels, sondern hier geht es darum, dass wir für uns selbst schriftgemäß die Grundlage finden für unser Handeln und dazu stehen. Es nutzt nichts, wenn du deinem Bruder was vormachst. Gott kannst du gar nichts vormachen. Er weiß sowieso, wie du denkst. Also Fazit, wie es hier im Vers 22 heißt, verurteile oder richte dich dann auch nicht selber. Weil das würde doch heißen, du zweifelst an deiner Einstellung. Und genau darauf geht es da ab im Vers 23. Wenn du zweifelst, wenn du zweifelnd urteilst, verurteilst du dich doch selber. Also prüfe deine Einstellung. Wenn du Vegetarier bist oder Fleischfresser oder Cognac-Trinker oder was weiß ich, was alles gibt, kannst du das mit dem Wort vereinbaren, mit deinem Glauben, mit deinem Wesenseinssein mit Christus und stehst du dazu, ist das in Ordnung? Und wehe, der andere mäkelt daran rum, er macht Dinge, wo dir die Schuhe auszieht. Gell? Also wir müssen aufpassen, um das zum Punkt zu bringen. Dass jedem Einzelnen, Römer 12 haben wir darüber gesprochen in meiner ersten Predigt, der Glaube, Vers 3, nach Maß zugeteilt ist. Und in der Proportion dieses Glaubens ist alles, was danach folgt, angelegt. Auch die Gnadengaben. Und deswegen wäre es Verfehlung oder Sünde, wenn du gegen deine innere Überzeugung, deinen Glaubensstand handelst. Den hast du von Gott zugemessen bekommen. Also mach genau das, was dir dein Glaubensstand sagt. Das Maß deines Glaubens ist die Grundlage für deine Lebensentscheidung. Und niemand, auch nicht die Ältesten in deiner Kirche oder Gemeinde, haben daran rumzumägeln, wenn es nicht den Grundsätzen der Schrift widerspricht, natürlich. Jetzt könnte ich fragen, was haben wir heute Abend gelernt? Ich fasse nochmal zusammen. Wir müssen den Schwachen annehmen, wie er ist, aber ohne Diskussion. Nicht darüber diskutieren. Gell? Ich akzeptiere, was du machst. Punkt. Einer isst alles, ein anderer isst nur Gemüse. Völlig in Ordnung. Lass das so stehen. Wir haben kein gegenseitiges Urteil zu fällen. Jeder ist in seinem Denken völlig getragen. Wenn nicht, gilt Vers 23, es ist Verfehlung, denk mal neu drüber nach. Keiner lebt sich selber. Alle Christusglieder sind Teil des Christus. Und deswegen haben sie auch nicht gegenseitig an sich rumzumäkeln, wenn es um solche nebensächlichen Dinge geht, weil das Königreich oder die Regentschaft Gottes eben nicht Essen und Trinken ist oder Zigarre rauchen oder Wein trinken, um bei den beiden Beispielen zu bleiben. Aber Rücksicht hat auch ihre Grenzen. Wir müssen aufpassen, dass niemand die Grundsätze des Wortes Gottes dabei verletzt. Und jeder glaubt für sich selbst und braucht sich nicht zu richten, wenn er überzeugt ist von dem, was er macht. Denn alles, was aus Glauben ist, ist erlaubt, wenn es schriftgemäß ist, natürlich. Und deswegen wünsche ich euch allen, dass wir, uns allen, muss ich sagen, dass wir das Miteinander in dieser von Paulus hier angeregten Form weiterhin pflegen. Und ja, dazu mögt er sein Wort an uns allen segnen. Amen.